Willkommen bei Leaders of Transformation, der Podcast von Business Gladiators. Mein Name ist Alexander Zauner und ich interviewe hier jede Woche beeindruckende Führungspersönlichkeiten, die ihre Unternehmen erfolgreich in und durch eine Transformation geführt haben. Thomas Winkler hat in der letzten Folge über die DNA und die Werte von UBM Development gesprochen. Wir haben gehört, wie das Unternehmen sich während der Corona-Pandemie neu erfunden hat und derzeit mit dem FAZ Tower in Frankfurt neue Maßstäbe setzt. Heute verrät uns Thomas, warum Nachhaltigkeit mehr ist als nur ein Wort. Er erzählt uns, wie UBM Development die Branche verändern will und bereits heute starke Schritte setzt.
Ich möchte ganz kurz noch zurück, weil du gesagt hast, das war plötzlich Pandemie und ihr habt, ich glaube, du hast von 16 Hotelprojekten gesprochen und hat sich daraus die Positionierung, die Differenzierung der UBM verändert? Macht sie mittlerweile mehr als Hotel? Ihr habt es dann schon auch strategisch wirklich eingegriffen, ne?
Also wir haben eine komplette Veränderung herbeigeführt, ohne dass sie aber als solche sofort bewusst gewesen wäre, weil wir haben gesagt, wir müssen in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Mhm. Das klingt jetzt nicht besonders innovativ. Was ist ein Megatrend, der durchträgt, auch bei der nächsten Veränderung? Mhm. Wir haben sehr viel mit Holzbau zuvor, ich würde sagen, nicht einmal sagen experimentiert, sondern gesprochen und hatten ein kleines Holzbauprojekt. Und als dann angestanden ist, was machen wir mit diesem Leonardo Hotel und als wir die Verträge mit der Fatal-Gruppe, die froh war, dass sie das nicht machen musste, aufgelöst haben, haben wir gesagt, ein quadratisch, praktisch, schickes Büro neben der FAZ als Hauptattraktion kann es nicht sein. Und dann haben wir gesagt, dann, wenn wir sowieso neu planen müssen und neu einreichen müssen, es war eine fix und fertige Planung und jeder, der mir zuhört und weiß, was dahinter steckt, weiß auch, was man da in den Mistkübel geworfen hat, verlangt eigentlich nach mehr. Und dann haben wir gesagt, dann trauen wir uns was und dann machen wir ein Holzhybrid-Bürohaus, auch wenn es das noch nicht gibt in Frankfurt und wahrscheinlich die Vorschriften dazu noch gar nicht bestehen. Da hat es geholfen, dass wir durch die FAZ bei der Grundsteinslegungsfeier im ersten Stock, die wir gemacht haben, vom Herrn Bouffier, dem Ministerpräsidenten, über den Herrn Feldmann, der eigentlich von der FAZ durch den Kakao gezogen wurde, aber es sich trotzdem nicht nehmen hat lassen, bei der Grundsteinslegungsfeier dabei zu sein, bis hin zum Mike Josef, der heute Oberbürgermeister ist, damals würde man in Wien sagen, Planungsstadtrat war, alle da waren und wir haben damals den Mike Josef mit dem konfrontiert. Er hat gesagt, eine geniale Idee, wir machen eh zu wenig für die Umwelt in Frankfurt und er verspricht uns einen 14-tägigen Showfix. Er wird da nicht immer teilnehmen können, aber damit ist die Unterstützung sichergestellt und dann haben wir uns das getraut. Und alles andere, was zu Green, Smart and More geführt hat, was im Grunde genommen in vier Buchstaben unsere Strategie beschreibt, hat sich daraus entwickelt. Mhm. Die Tatsache, dass 38% des CO2-Ausstoßes weltweit auf die Errichtung und den Betrieb von Gebäuden zurückzuführen ist, war mir nicht bekannt.
Ehrlich gesagt, mir vorher, danke für dafür, viel gelernt.
Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, aber ist Holzbauweise da wirklich ein großer Hebel? Und die Antwort ist ja, weil 6% des weltweiten CO2-Ausstoßes, das ist so viel wie der Flugverkehr, der Bahnverkehr und der Schiffsverkehr zusammen produzieren, geht auf die Produktion von Stahl und Zement zurück. Und wenn wir den teilweise ersetzen können, ist das ein riesiger Hebel bei der Errichtung von Gebäude. Man sieht an der Differenz zwischen 6% und 38%, dass da viel dazwischen ist. Das ist der Betrieb von Gebäuden, weil Gebäude stehen eben über Jahrzehnte und stoßen eben entsprechend viel CO2 aus. Und wir haben ergänzend dazu gesagt, dass wir dort, wo es möglich ist, Geothermie einsetzen und auf Photovoltaik setzen, um möglichst energieautark auch zu sein. Und daraus hat sich übrigens in Wien das erste Stadtquartier in Holzbauweise entwickelt mit 250 Erdsonden, weil in Wien ist Geothermie möglich und jeder, der Geothermie bei solchen Großprojekten nicht plant, ist eigentlich gestrig. Aber daraus hat sich diese Green-Philosophie entwickelt. Das Smart ist eben nicht nur die Primärenergieversorgung, sondern auch dass ein Bürogebäude erkennt, wie es belegt ist. Und da würde es schon helfen, wenn es am Wochenende nicht geheizt oder gekühlt wird. Jetzt sagt man, das müsste doch automatisch passieren. Ich kenne sehr wenige Heizsysteme, die die erste Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit überstehen und dann wird manuell eingegriffen. Klingt alles langweilig, ist aber ein riesiger Hebel. Mhm. Und ich habe dann auch die Freude gehabt, mit sowohl der Jane Goodall als auch dem Reinhold Messner dazu zu sprechen, die beide jetzt nicht als Freunde der Immobilienwirtschaft bekannt sind und die mir beide in dem Recht gegeben haben, sogar in dem Recht gegeben haben, dass die Zukunft der Menschheit in einer Urbanisierung und in einer Nachverdichtung in Städten passieren muss. Und die erfolgt auch wieder sinnvollerweise in Holzbauweise, weil es sehr leicht ist. Kann ich obendrauf noch was setzen.
Sehr, 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 sehr smart. Das klingt extrem nachvollziehbar. Aber du sagst, es ist, so wie du gesagt hast, das ist ein Schwenk gewesen von Hotel zu eigentlich dem Megatrend Nachhaltigkeit, Holzhybrid. Wie wie habt ihr das Team mitgenommen? Wie hast du die Organisation mitgenommen? Das heißt ja auch, ihr müsst jetzt andere Kompetenzen haben, ja, vielleicht sogar andere Menschen haben, anders kommunizieren, vielleicht sogar die Kultur ändern. Ja?
Und das noch mit Videokonferenzen, muss man dazu sagen,
ja,
die man nicht kannte. Gut, da kommt einem natürlich zugute, dass das etwas Sympathisches ist. Und ich traue mir zu sagen, dass heute bei uns Nachhaltigkeit kein Megatrend, sondern eine Einstellung ist. Ja. Jeder will ja einen Beitrag leisten, um die Klimaerwärmung und vor allem den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und das ist etwas Sympathisches, auf das die Leute viel lieber aufspringen. Und es erzählt auch eine Geschichte. Und heute ist unser Anspruch, der größte Entwickler von Holzhybridbauten in Europa zu werden. Und wir haben auch, bevor wir jetzt den Timber Marina Tower erworben haben, bereits über 260.000 Quadratmeter in der Pipeline gehabt, die jetzt zu über 300.000 Quadratmeter in Holzbauweise geworden sind. Ich habe bereits erwähnt, das Leopoldquartier, das erste Stadtquartier in Holzbauweise in Europa. Und das ist etwas, an dem sich die Leute auch gut orientieren können und anhalten können. Und es ist eigentlich sehr natürlich vor sich gegangen. Und dass wir heute einen Climate Impact Day machen und dass bei uns heute Architekten im Geschäftsbericht in der Präambel zu Wort kommen, die da Fahnenträger dieser neuen Gedankenwelt sind, kommt eigentlich jedem ganz normal vor. Und ich weiß gar nicht, wie viele sich noch erinnern können, dass man eigentlich einmal ganz was anderes gemacht hat.
Klingt extrem gut. Hast du einen Moment gehabt, vielleicht noch ganz kurz, hast du einen Moment gehabt, wo du das Gefühl hast, weil das ist ja schon eine große Entscheidung, das funktioniert, das ist der richtige Weg, oder ist es über die Zeit einfach langsam zur Sicherheit geworden, weil, wie du sagst, 2019, große Veränderung, Pandemie, hast du in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, Richtung stimmt, und wie war der Moment? Weil für andere Menschen, die Veränderung spüren, wäre es natürlich schön zu schauen, wann kommt was, wo man sich denkt, jetzt stimmt der Weg, ein Moment.
Es hat ziemlich lange gedauert. Und
allein das ist eine Riesenerkenntnis, ja, weil viele glauben, bei dir geht das schnell.
Nein. Im Gegenteil, bei mir ist über 90% Transpiration und unter 10% Inspiration. Der eigentliche Moment dafür war, als wir den Timber Pioneer im ersten Quartal 23.
Okay.
Ja, also
vor wenigen Monaten.
3 Jahre nachdem die Pandemie ausgebrochen ist, zum größeren Teil, zu knapp 70%, vermietet bekommen haben. In einer Zeit, wo auch die Mieter sich extrem zurückgehalten haben und wo das die größte Vermittlungsleistung in Frankfurt in dem Quartal war. Und da ist mir ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, weil das quasi dann die wirkliche Bestätigung einer Strategie ist, wenn sie sich kommerziell auch als erfolgreich herausstellt.
Ich möchte ganz kurz noch zu dir. Wie hast du dich über die Jahre jetzt bei der UBM-Entwicklung als Führungskraft verändert? Und was fällt dir vielleicht auch schwer? Gibt es Tätigkeiten, wo du dir denkst, da muss ich durch, und was machst du extrem gerne?
Also ich bin immer hin und her gerissen, ob ich geschmeichelt oder betrübt sein soll bei Matura-Treffen, wenn die Leute mir nach 10 Minuten sagen, ich habe mich nicht verändert. Und ich glaube, dass es durchaus auch kritisch gemeint ist. Aber natürlich hat mich meine Tätigkeit bei der UBM, wo ich übrigens das erste Mal in meinem Leben CEO war, also mit 53, war vorher CFO, also für Finanzen zuständig.
Also noch mal mehr Gesamtverantwortung.
Verändert und geprägt. Ich würde sagen, noch mal mehr die Figur, die nach außen hin ein Unternehmen repräsentiert. Nach innen hin ist es eine Teamleistung. Ich habe mich als Finanzvorstand auch immer für Strategie zuständig gefühlt. Meinen Vorstandskollegen geht es da auch nicht anders. Und viele reden immer von Teamleistung, aber ich fordere die auch ein. Ja, und ich bin jetzt kein CEO, der sagt, ich habe entschieden und damit ist es entschieden, sondern ich suche eigentlich nach meinem Fehler in meiner Annahme. Also ganz klassisch im Popperschen Sinne versuche ich, Dinge zu falsifizieren und nicht zu verifizieren. Auch ein schwieriger Prozess, der bei mir relativ spät eingesetzt hat. Aber das hat sich sicher stärker ausgeprägt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass mir meine Rolle natürlich entgegenkommt und meinem Naturell entspricht, dass ich sicherlich, seit ich auf der Welt bin, in Anlagen bereits gehabt habe.
Jetzt muss ich dann noch einmal, wenn du sagst, falsifizieren und später zugekommen. Vielleicht sag dazu noch einen Satz, weil ich glaube, das ist ein spannender Zugang, dass du sagst, du suchst nach Fehlern in deiner Annahme und wieso tust du das oder wieso hast du das verändert?
Weil alles andere ein geschlossenes System ist. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht ein Intellektueller und ich lese auch nicht zum Einschlafen Karl Popper.
Ja, ja.
Aber das hat mich ganz, ganz stark geprägt. Ich weiß es noch wie heute, das war ein Gespräch mit Karl Popper, das Lingens geführt hat. Ein Profiljournalist, der nur den älteren Zuhörern noch im Gedächtnis ist, der brillantest vorbereitet war und das auch wirklich gut herausgearbeitet hat. Und dann habe ich ihn gebeten, ob er mir ein Transkript schicken kann. Hat natürlich nicht mit einer Antwort gerechnet, hat er auch gemacht und konnte das dann nochmal nachlesen. Und alles andere ist ein geschlossenes System. Wenn ich heute behaupten würde, ich habe keinen Ödipus-Komplex, ist das der beste Beweis, dass es ein Ödipus-Komplex ist und deshalb ist die Psychoanalyse ein geschlossenes System. Wenn es aber ein System gibt, wo man nachweisen kann, dass etwas falsch ist,
ja,
dann ist es ein offenes System und auch eines, das weiterentwickelt werden kann. Mhm. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Das macht einen manchmal ein bisschen unsicher in seiner Entscheidung, aber es hilft, die beste Entscheidung zu finden.
Mhm. Man sagt ja manchmal, Zweifel ist auch ein Zeichen von Intelligenz. Also im Sinn zu sagen, ich zweifle manchmal oder ich überlege vielleicht auch nochmal.
Das kann ich nicht sagen, aber ich bin zum Beispiel schwindelig und fahre trotzdem gern Skitouren. Ja, ist schrecklich. Und mein Skilehrer hat mir gesagt, also ich soll mir da nichts draus machen. Es ist ein Zeichen von Intelligenz, wenn man Höhenangst hat. Okay. Und die kann man sich abtrainieren, aber da muss man sehr viel Skifahren. Vielleicht ist es mit Zweifel ähnlich.
Ich möchte zum Abschluss mit dir gern bitte noch einmal in die Zukunft schauen. Was sind Themen, die du dir, die ihr euch vorgenommen habt? Natürlich auch vielleicht, dass sich die Organisation weiterentwickelt, aber gern auch Kunden in die Richtung Kunden. Wo sagst du, möchtest du in den nächsten Jahren, was möchtest du noch angehen? Oder was soll die Firma angehen?
Also wir haben ein ganz klares Ziel vor Augen. Ich habe es leider schon genannt, aber ich wiederhole es nochmal. Wir wollen der größte Developer von Holzbauten in Europa.
Ein starkes Ziel, finde ich. Ja.
Und man fragt sich, wie kann man aus einem kleinen Österreich und als relativ kleines Unternehmen so einen Anspruch an sich erheben. Aber wir sind geborene Waldmenschen als Österreicher. 47% des Bundesgebietes ist mit Wald bedeckt. Ja. Und es gibt ein enormes Know-how, eine enorme Expertise, was Holz anbelangt, die nie verschüttet wurde. Und wir haben fantastische Firmen, wie beispielsweise die WIHAG vom Erich Wiesner oder die die Haslacher, Neuecker Timber, die weltweit führend sind auf dem Gebiet. Und ich nutze diesen Vorteil, so wie Österreich ein führender Skiproduzent ist, obwohl das wahrscheinlich auch technologisch anderen Ländern eher zugetraut werden kann. Und das ist ganz klar das Ziel, das wir verfolgen. Wir prüfen jedes Projekt darauf, ob es in Holzhybridbauweise machbar ist. Und ich habe den Timber Marina Tower genannt, ja. Hat ja nicht umsonst Donau Marina Tower geheißen. Da gibt es einen Entwurf von einem Star-Architekten namens Dominique Perrault, aber der schreibt nicht vor, wie es ausgeführt werden soll. Und wir wollen auch das, obwohl es 113 Meter hoch ist und damit das höchste Holzhybrid-Gebäude der Welt wäre, wenn uns nicht jemand überholt in der Umsetzung, unbedingt in dieser Holzhybrid-Bauweise umsetzen, weil es möglich ist. Ja, es ist ungefähr so sinnvoll wie Formel 1 zu fahren.
Ja.
Man findet viel heraus, aber ja. Es ist jetzt, sage ich, ein sehr spezielles. Aber das wollen wir ausprobieren, weil wir glauben, was ich eben vorhin schon gesagt habe, dass das der größte Hebel und Beitrag zu einer CO2-Reduktion in unserer Branche ist. Und das verfolgen wir. Wir hoffen, dass auf dem Weg dorthin uns Kunden, das sind ja einmal die Investoren,
ja.
Da mache ich mir wenig Sorgen, weil die Geldflüsse werden eindeutig in Richtung Nachhaltigkeit und EU-Taxonomie gelenkt, aber auch die Mieter, deshalb der große Stein, der mir vom Herzen gefallen ist beim Timber Pioneer, da auch die Treue halten und mit uns diesen Weg gehen und sich selbst davon überzeugen, dass so eine Holzkonstruktion, so eine sichtbare, auch eine ganz andere Arbeitsatmosphäre schafft.
Große Vision, sehr spannend. Letzte Frage. Hättest du bitte einen Tipp, wenn es ist, einen Tipp für eine Person, die so wie du ständig in Veränderung ist, ein Unternehmen entwickeln muss, und sagst, das soll er oder sie unbedingt denken oder machen? Oder auch nicht denken? Oder einfach, also
Ich gebe jungen Leuten, die wissen wollen, wie orientiert man sich, weil ich würde meine Berufslaufbahn nicht als Karriere bezeichnen. Und ich muss einschränkend immer sagen, dass die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sie nicht mehr machen werden, weil sich die Zeit zu stark verändert hat. Einen Tipp, den ich gerne früher bekommen hätte und den ich schmerzhaft gelernt habe, nämlich sein Downside zu managen.
Mhm.
Es ist sehr einfach, sein Upside zu managen. Sehr einfach, wenn alles funktioniert, so wie man sich's vorstellt, das entsprechend umzusetzen und zu machen. Man muss sich immer fragen, was ist, wenn es nicht so ist? Und das wäre immer mein erster Rat, manage your downside. Das heißt, bedenke immer, was ist, wenn es nicht funktioniert? Hast du dafür einen Plan? Ist mir relativ spät in meinem Leben erst bewusst geworden.
Was ja vielleicht ein gutes Zeichen ist, weil davor alles funktioniert hat oder viel funktioniert.
Ja, oder weil ich ein bisschen gebraucht habe, um das festzustellen. Aber das wäre was, was ich gerne hier in einem Podcast geteilt wissen will.
Ich glaube, das ist ein fantastisches Schlusswort. Danke vielmals für deine Zeit. Große Ehre noch einmal.
Gerne. Hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung.
Danke. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge von Leaders of Transformation. Bis bald.